Ja, können wir ja gleich machen. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen, moin zu unserer Redaktionssitzung Nummer 16. Genau, hoffentlich schaffen wir das nicht, aber bald könnten wir so viele Redaktionssitzungen haben in der Anzahl, wie der FC St. Pauli Punkte hat. Oh, alter
Boah,
Schwede,
ey,
jetzt
hau
geht's
mir
los.
aber die Laune gleich mal richtig raus. Geil.
Genau, wer schon lauter geworden ist hier, wegen der Stimmung, ist Mike. Hallo Mike, herzlich willkommen. Und Nina in Schwarz-Gelb. Wie konnte dir das denn jetzt
Das ist
passieren?
braun. Das
Ach
ist
so, das
braun
ist
und
braun.
gold.
Ach so, ja, okay,
Ja,
das ist
nein.
natürlich,
Ich trage doch nicht schwarz-gelb.
ja.
Bleh.
Ich dachte schon.
Bleh.
Ja, es war am Sonntag übrigens, am Samstag übrigens, war brutal, richtig schmerzhaft viel Schwarz-Gelb auf der Haupttribüne. Ne? Ich bin ja da im Pressebereich, bin ich ja immer, und das war schon, ja, unangenehm, würde ich sagen. Und auch, man muss ja sagen, es gibt ja so gewisse Klischees, die bestätigen sich dann ja auch einfach. Ne? Also ich meine, irgendwo müssen die ja herkommen, und ja, genau. Alles, was man so von so einem Dortmund-Fan erwarten würde, habe ich da gesehen auf der Haupttribüne.
Ich spiele das jetzt mal in Gedanken durch, was da so passieren könnte.
Was fällt dir ein?
Gar nicht so viel. Also Ruhrpott-Assis halt. So als Klischee.
Ja, komplett. Ja, ganze Klaviatur.
Klaviatur ohne zweites T daran. Kann ich nicht bestätigen. Also meine Erlebnisse mit Dortmund haben sich auf ganz, ganz wenige begrenzt. Und unter anderem im Clubheim waren zwei Personen und die haben sich sehr gesittet verhalten. Die waren auch sehr höflich und haben auch sehr schlecht über ihr eigenes Team gesprochen. So.
Hatten sie auch einen Grund zu? Mein Gott, haben die schlecht gespielt? Oder
Das
St. Pauli
sagte
so
er
gut in der
auch.
ersten Halbzeit? Oder St. Pauli so gut in der ersten Halbzeit? Und damit schließen wir eigentlich, wollen wir das Spiel auch eigentlich schon schnell abschließen, hätte ich jetzt gesagt. Aber Mike, ich möchte mich noch herzlich mit dir streiten. Und zwar, ja, genau, du stöhnst schon. Und zwar gab es eine Elfmetersituation. Und ich nenne das ganz bewusst eine Elfmetersituation, weil es war ein Elfmeter, der hätte gepfiffen werden müssen für den FC St. Pauli.
Ach, für St. Pauli, okay.
Wir fassen kurz zusammen. 31. Minute, St. Pauli spielt über links, Elias Hart bringt einen Pass rein, der verkümmert aber in den Beinen eines BVB-Spielers, erreicht Noah Weishaupt im Zentrum nicht. Noah Weishaupt wäre aber auch gar nicht rangekommen, weil Rani Benzebaini lieber Engtanz mit ihm vollführen wollte, ihn von hinten umklammert hat am Bauch, ihm in die Beine gelaufen ist und dann mit ihm am Ende umgefallen ist. Der Schiedsrichter hat das nicht gesehen, das zeigen die TV-Bilder. Die zeigen, dass der da gar nicht hingeguckt hat. Der Schiedsrichterassistent, keine Ahnung, ob der das gesehen hat. Und der VAR hat es anscheinend auch nicht gesehen, weil jede andere Entscheidung als das ist ein Foul kann nicht gegeben werden. Mike, und jetzt kommst du.
Wenn der das auch nicht gesehen hat, ne? Warum hat dann Stieler nochmal mit Benzibaini später gesprochen?
Das finde ich eigentlich das größte Problem, dass Stieler 1,5 Minuten später zu Benzebaini gegangen ist. Was wird er dem gesagt haben? Ey Digga, das war ein Foul, ich hab's gesehen, hast Glück gehabt, ich wollte mal nicht so sein. Wo sind meine 20 Euro oder was?
200 € natürlich.
Also wirklich, was soll er dem denn gesagt haben? Soll er gesagt haben, das war aber an der Grenze, gerade mein Freund, da war nichts an der Grenze, das war ein Foul. Also ich weiß gar nicht. Ich verstehe es nicht, warum man da nicht auf Foul entscheiden kann. Hast du die Szene schon gesehen, Nina? In
Ja,
der
in den
Wiederholung?
Highlights. Also,
Weil, also.
ich fand auch, das war Elfmeter, come on. Also, so hält man einen doch nicht mehr fest, wenn man im 16er ist.
So sieht es nämlich aus. Überleg mal, denk mal an die Elfmeterentscheidung gegen den FC St. Pauli im Hinspiel gegen Freiburg. Da hat Carol Metz gegen Matthias Ginter geklammert. Und zwar weit nicht so deutlich. Gut, da ging der Ball auch in die Richtung, aber ich habe von einem aktiven Schiedsrichter, der hier vielleicht mit in diesem virtuellen Raum sich befindet, habe ich gehört, dass Foul ist Foul, egal wo auf dem Platz. Das
Da
heißt,
hast du aber auch noch was anderes gehört.
ja, dann führ doch mal aus, die
Nee.
Scheiße.
Wollen wir jetzt erstmal ganz kurz klären? Wollen wir einfach nur unseren Hate auf die Schiris loswerden und uns alle einig sein, dass das ein Elfmeter war? Oder wollen wir auch
erklären... Sag uns nochmal ein, dass wir richtig dumm sind.
Nein, das wollte ich nicht. Mhm. Oder wollen wir zumindest auch versuchen zu verstehen, wie es zu dieser Entscheidung kommt? Das ist ja der Punkt.
Ja, pass auf. Nein, wir können nicht... Erstmal klären wir, warum das ein Elfmeter gewesen ist. Das machen wir als erstes. Das klären wir als erstes. Und die Aussage, die presse ich jetzt auch aus dir heraus. Und danach kannst du erklären, warum die Schiedsrichter im Verbund vielleicht falsch entschieden haben. Okay? Wie sie dazu gekommen sind, das falsch zu entscheiden.
Wie sie dazu gekommen sind, diese Entscheidung so zu treffen, wie sie das getan haben.
Falsch. So falsch zu treffen, wie sie es getan haben. Also, Mike, ist das ein Foul oder nicht?
Ja.
Und warum wurde es nicht gepfiffen?
Es wurde nicht gepfiffen, weil er es nicht gesehen hat. Das ist einfach.
Und warum greift dann der VAR nicht ein?
Ja, das ist spannend. Das ist eine gute Frage. Soweit kommt Tim ja gar nicht in seiner permanenten Aufgeregtheit.
Natürlich komme ich dahin, aber ja.
Unsere WhatsApp-Chats von Samstagnacht darf auch keiner lesen. Ich habe das Sabine gezeigt, die hat gedacht, so, also mal, redet ihr überhaupt noch miteinander oder haut ihr euch direkt aufs Maul? Naja. Also wir sind uns einig, Stieler guckt nicht in die Richtung, der guckt zum Ball, der Ball ist links außen, so, und der Assistent, glaube ich, mag, also wenn ich das jetzt, der Assistent, der da unterwegs war, ist natürlich immens viel kompetenter, als ich es bin, aber wenn ich mich in seine Rolle versetze, kann ich halt nachvollziehen, okay, der guckt irgendwie wahrscheinlich auch eher Richtung Ball, hat so im peripheren Sehen nach links, sieht er da zwei Leute anlaufen, muss die aber auch nicht fokussieren, weil die sind ja weit weg davon, im Abseits zu sein. Deswegen wird er seine Augen weiterhin auf den Ball gerichtet haben. Deswegen kann er Stieler auch aus meiner Sicht zumindest nicht sagen, Digga, direktes Foul, pfeif. So, also damit haben wir erstmal abgehakt, dass das nicht gepfiffen wird. Kann ich nachvollziehen. So, jetzt kommen wir zu der sehr guten Frage von Nina. Warum greift der VAR nicht ein? Ich weiß es natürlich nicht. Ich war im Kölner Keller nicht dabei. Meine Theorie ist folgende. Der Ball geht nicht dahin. Er ist zu weit weg. Jetzt kommt natürlich die Frage, gibt es da einen Unterschied? Ist ein Foul nicht überall ein Foul? Doch, natürlich ist ein Foul überall ein Foul. Und jetzt kommen wir zu dem fußballkulturellen Code. Das war.
Damit hast du den Samstag schon zur Weißglut getrieben mit deinem fußballkulturellen Code, Alter. Den hätte ich dir am liebsten durchs Handy, hätte ich dir den um die Ohren gehauen. Alter Falter. So, erzähl weiter.
Fußballkultureller
Code. Ich mute mich jetzt. Warte, ja. Ich mute mich jetzt damit.
Damit ist gemeint, und ich habe diesen Begriff nicht selber erfunden, der kommt von Alex Feuerherd, von Colinas Erben, schönen Gruß an der Stelle, inzwischen in anderer Position beim DFB, immer noch mit Schiedsrichterei betraut.
Erklärt uns auch jedes Wochenende, warum die Schiedsrichter nur richtig entschieden haben.
Exakt. Und der hat gesagt, es gibt natürlich Dinge, die in den Regeln stehen und Dinge, die auf dem Platz vielleicht anders umgesetzt werden, was aber auch für alle völlig okay ist. Bestes Beispiel, um es ein bisschen griffiger zu machen, ist die 6-Sekunden-Regel. Noch nie hat irgendein Schiedsrichter nach 6 Sekunden abgepfiffen, wenn der Torwart den Ball immer noch in der Hand hatte. Inzwischen haben
doch,
sich 20,
lass mich doch mal ausreden jetzt,
20 oder 25 Sekunden eingebürgert und dann wird immer noch nicht gepfiffen, sondern dann kommt vielleicht mal so ein, ja, könnte es langsam mal spielen. Gegen mich ist das auch tatsächlich einmal gepfiffen worden, als ich in der 4. Herren noch gespielt habe. Aber auch nur, weil, also das war ein mega hitziges Spiel, TuS Berne, also beide Teams haben sich wirklich gehasst, jede Saison aufs Neue. Und es war ein meisterschaftsentscheidendes Spiel und ich glaube, wir haben mit einem Tor geführt und ich habe den Ball wirklich fantastisch gehalten natürlich, wie es meine Aufgabe war, lag auf dem Ball, auf dem Boden und dann fing halt der Kapitän von denen an zu zählen.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
So, und dann war natürlich klar, bei 6 lag ich immer noch auf dem Ball.
Das ist doch, das hat dein Mitspieler gesagt, könnt ihr mir mal hochhelfen? Ich komme gerade nicht hoch.
Und dann irgendwann, also ich habe mich dann beeilt aufzustehen und den Ball wegzuschießen, aber kurz bevor ich das konnte, hat der Schiedsrichter gepfiffen. Ist ja auch egal. Also das ist ein Beispiel für fußballkulturellen Code. Es hat sich natürlich auch eingebürgert, dass ein leichtes Foulspiel im Mittelfeld, wenn man das da pfeift, die gleiche Situation im 16er wird vielleicht nicht immer auch gepfiffen. So. Es muss, auch wenn die Regel das nicht hergibt, im 16er, weil einfach die Konsequenz Strafstoß so entscheidend ist, schon ein bisschen mehr sein als irgendwas, was im Mittelfeld vielleicht eher gepfiffen wird. Steht nicht so in den Regeln, ist trotzdem so. Fußballkultureller Code. Und jetzt kommen wir zu der Frage zurück, warum da am Samstag und so. Ich würde für mich schlussfolgern, das hat dem VAR nicht ganz gereicht. Also wir sind ja uns auch einig, ja, es war faul, aber es war jetzt auch nicht das deutlichste Foul, was die Fußballgeschichte je gesehen hat.
Och nö, jetzt aber wirklich, was soll denn der sonst machen? Also der hat mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung standen, hat der, guck mal, da merkt
und
man,
plötzlich
stopp mal kurz, Mike, jetzt muss ich dir einmal wieder ins Wort fallen und dir wieder das vorwerfen, was du sagst. Du, man merkt, du hast nie auf dem Feld Fußball gespielt. Der Benze Baini, der versucht doch, das Einzige, was er versucht, ist, dass er merkt, okay, scheiße, Noah Weißhaupt ist vor mir am 5-Meter-Raum, vor mir an dieser Linie und das soll auf gar keinen Fall passieren. Und er rechnet damit, dass Elias Hart den Ball sozusagen an den 5-Meter-Raum spielt. Und deswegen versucht er mit allen Mitteln, die er hat, versucht er den zu stoppen. Und die Mittel sind halt Umklammern des Baus. Ey, ich meine, da kriegst du beim Handball völlig zu Recht richtig Ärger, wenn du das machst. Und tritt ihm da in die Hacken oder in die Wade. Und dann fällt der halt auf ihn rauf. Ey, ich meine, ganz ehrlich, in welcher Fußballwelt ist das kein Foul? In gar keiner.
Darf ich wieder? Nina, hast du einen Tritt in die Beine gesehen? Bei den Highlights?
Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ich wusste, es war mehr ein Klammer.
Vielleicht doch nicht das deutlichste Foul der Weltgeschichte, Tim.
Aber ich würde trotzdem sagen,
aber wenn du VAR bist, dann hast du die Zeitlupen zur Verfügung. Also ich.
Also soll er ihn die Beine treten, damit man das erst pfeift? Ich meine, das ist, come on. Muss er sich erst einen Kreuzbandriss holen, damit man das, also.
Danke, Nina, genau so nämlich. Also ganz ehrlich, und selbst wenn er ihm nicht in die Beine tritt, ich meine, was ist denn sonst, was machst du denn sonst, wenn ein Gegenspieler den anderen umklammert, um ihn festzuhalten, damit er nicht weiterlaufen kann? Was ist das? Fußballkultureller Tanz oder was?
Ich wiederhole mich, wollen wir einfach nur festhalten, dass das ein Foul war und ein Elfmeter hätte sein müssen oder wollen wir ergründen, warum es zu dieser Entscheidung kam?
Ja, wir wollen ergründen, warum es zu dieser Entscheidung kam.
Ja, und dazu gehört...
Du hast jetzt gesagt, für den VAR hat es nicht zum Foul gereicht und ich sag dir, und du hast es auch in Frage gestellt gerade und deswegen sage ich dir, das ist ein Foul. Da kann man ja gar nicht drüber diskutieren.
Aber offensichtlich reicht es dem VAR nicht und wir müssen
jetzt versuchen... Ich glaube, der VAR hat sich das gar nicht angeschaut. Wahrscheinlich.
Das ist doch Quatsch.
Ja, weiß ich nicht. Weißt du es? Ich frage mich, wenn der VAR sich das anschaut, dann kann doch die Antwort nur lauten, ja, ist ein Foul, was sollen wir machen? Scheiße.
Okay, Stieler, vielleicht hat Stieler ja auch tatsächlich Benze Baini gefragt, ey, wann gibst du mir die 200 Euro? Glaubst du das? Aber weißt du das?
Ich glaube, dass da alle brutal daneben gelegen haben und irgendwer richtig gepennt hat und jetzt gerade gesagt wird bei den Feedbacks hoffentlich, da haben wir ganz schön Scheiße gebaut.
Er hat doch ganz kurz die Hand ans Ohr gepackt.
Das würde
ich bei der Szene machen. Danach.
Wenn ich merke, okay, irgendwas kritisch, mache ich immer auch Hand ans Ohr, dann tue ich so, als wenn mir jemand ins Ohr spricht.
Das heißt
natürlich wird da Kommunikation stattgefunden haben.
Ja.
Und trotzdem ist die Frage, wie kann man als VAR darauf kommen, dass das kein Foul ist, dass das nicht
ausfällt? Weil der Ball da nicht hinkam und weil dieses Klammern offensichtlich dem VAR nicht eindeutig genug war. Ich bleibe dabei, wenn der Ball dahin kommt, reicht das gleiche Klammern für einen Elfmeterpfiff aus. So hat es dem VAR nicht gereicht. Finde ich das scheiße? Ja. Versuche ich hier der Welt beizubringen, dass es immer mehrere Sichtweisen gibt? Ja, tue ich. Muss das deswegen die richtige sein? Nein, auf gar keinen Fall. Ich kann ja auch sagen, ich hätte auch den Elfmeter gehabt. Aber ich versuche eher zu erklären, warum es für diesen VAR, ich habe auch noch gar nicht nachgeguckt, wer es war, in der Situation offensichtlich nicht gereicht hat.
Genau, aber würdest du, weil du hast das ja auch gerade angezweifelt, du würdest auch sagen, so ein Klammern ist kein Foul?
Doch, wenn ich die Szene an sich nur für sich betrachte, würde ich für mich sagen, ja, es ist ein Foul. Aber ich würde nicht sagen, von 100 Leuten werden 100 Leute sagen, das ist ein Foul. Sondern es werden wahrscheinlich, weiß ich nicht, 70, 75 sagen. Und da sind wir jetzt wieder bei der Frage, ab wann greift der VAR ein? Muss das eine 51-49-Geschichte sein? Reichen 70, reichen 90%? Weiß ich nicht. Und das muss der VR besprechen. Und wir haben Kurven in Deutschland, die jedes Mal immer unser Sport kaputt singen, wenn eine VAR-Entscheidung kommt. Und es ist ja nun mal auch deutlich, dass viele Fußballfans den VAR einfach die ablehnen.
Fankurven, genau, die Fankurven sind schuld, dass der VAR nicht eingegriffen hat.
Deswegen sitze ich auf der Gegengerade. Und so, und das ist halt so.
So weit ist es schon gekommen.
So weit ist es schon. Ich distanziere mich von den Ultras dieses Landes. So. Und dann, ja, wir wollen doch, dass der VAR nur bei klaren Fehlentscheidungen eingreift. Und
ja,
diese
aber
klare also, Fehlentscheidung ist halt nicht definiert. Und offensichtlich war das für diesen VAR, ich gucke jetzt sofort nach, wer es war, keine klare Fehlentscheidung. Punkt.
Okay, pass mal auf. Wir machen das anders, Mike. Wenn du sagst, da sagen nur 75 von 100 Leuten, dass das ein Foul ist, dann zeig mir mal die Szene, wo 99 von 100 Leuten da sagen, das ist ein Foul. Oder andersrum, wir können ja einfach mal gucken, was die Zuhörerschaft dazu sagt.
Das wird super. Wir fragen 1000 St. Pauli-Fans, ob das ein Elfmeter war. Geil. Oh, wir haben 1010, die das so sehen. Das ist ja überraschend.
Und die BVB-Fans fragen, das könnten wir auch machen. Es würde mich einfach interessieren, weil ich denke halt so, in welcher Welt ist das kein Foul? Also da denke ich auch nicht so mit, das reicht mir nicht für ein Foul, sondern ich verstehe Situationen, wo Gerangel ist und so und wo man sagt so, ja, okay, das ist ein bisschen knapp und ich verstehe auch den Prozess, warum das so entschieden wurde, wie es entschieden wurde, aber es ist, ich finde alles falsch daran. Ich finde es einfach falsch.
So, Schiedsrichter VAR bei diesem Spiel war Robert Schröder aus Hannover.
Wusste ich's doch!
Den Namen habe ich mir ausgedacht. Nein, tatsächlich. Wie gesagt, ich würde auch, also du hast mir das ja beschrieben, erstmal textlich. Ich hatte ja in dem Moment noch keine Situation oder keine Möglichkeit, das zu sehen und habe ja so, wie du das beschrieben hast, gesagt, ja, okay, das müsste ein Elfmeter sein. Foul ist faul, egal wo. Nachdem ich es gesehen habe, zweifle ich also zumindest mal dieses in die Beine treten an. Das sehe ich nicht. Also ja, der klammert, aber der
tritt ihn nicht. Hast du es dir in hoher Auflösung noch mal angeschaut?
Ich sehe da keinen
Tritt. Er trifft ihn an der linken Wade.
Er trifft ihn ist was anderes, als er tritt ihn. Wenn da eine zarte Berührung vorkommt.
Habe ich dir geschrieben, dass er ihn tritt?
Ich weiß das nicht mehr, aber es
las ich für mich. Er trifft ihn an der linken Wade und das ist der Grund auch, warum er zusammen mit ich schmeiß mich auf deinen Rücken, warum der hinfällt, warum die beide hinfallen.
Also du darfst dich gerne mit Timo verbinden. Timo ist der ehemalige Trainer meines Sohnes. Mit dem habe ich mich heute in den Kommentaren der Lage auch schon dazu unterhalten. Der würde mir auch gerne den Schiedsrichterschein entziehen, so wie du.
Das würde ich gar nicht. Habe ich gar nicht behauptet. Ich habe überhaupt nicht behauptet, dass ich dir den Schiedsrichterschein entziehe. Ich wollte einfach nochmal drüber diskutieren, weil mich das interessiert, wie du sagen kannst, fußballkultureller Code.
Es macht einen Unterschied.
Hier gleich in den Küchentisch.
Es macht einen Unterschied, ob ein Foul innerhalb oder außerhalb des 16ers geschieht. Ja, es macht einen Unterschied, ob der Ball in der Nähe ist oder nicht. Natürlich, wenn der Ball nicht in der Nähe ist und ich dir auf die Fresse haue, ist das eine rote Karte, ob der Ball da ist oder nicht. Aber ein leichtes Zerren, Ziehen, Schubsen in Ballnähe ist was anderes als ein leichtes Zerren, Ziehen, Schubsen weit ab vom Ball im Laufduell.
Ein starkes Zerren, Ziehen, Zupfen?
Ja, das ist jetzt ja subjektive Sichtweise.
Ich merke schon.
Ich bin im Stadion aufgesprungen und habe sofort geschrien, Elfmeter. Natürlich.
Ja, du hast in Gladbach auch gesagt, ja, ist klares Abseits, brauchst du zurück in das Tor.
Habe ich gedacht. Ja, also, wie gesagt, wir können da noch Stunden drüber diskutieren. Man müsste einfach mal eine Interviewanfrage an Robert Schröder stellen, die dieser dann sowieso ablehnen wird. Von daher können wir uns das ersparen.
Ja, und vielleicht klären, warum man sich trotz VAR immer uneinig ist, was solche Situationen angeht. Und dass es keine klare Linie gibt, in der man pfeift offensichtlich.
Ja, weiß ich nicht.
Also es hätte ja auch irgendwie, wenn es ein anderer Schiri gewesen wäre oder ein anderer Typ, der da im VAR-Keller sitzt, hätte er was vielleicht auch anders entschieden.
Ja. Auf jeden Fall. Also durchaus möglich. Und das wird ja aber immer im Fußball solche Situationen geben, weil wir nicht eine Sportart haben, die einfach nur Schwarz und Weiß kennt. Dann müssen wir alle zum Schach. Da ist immer klar, wie die Regel ist. Es geht dann mal ab und zu um Jeans, genau, ja. Aber auf dem Platz ist entscheidend, Turm schlägt Bauer oder was auch immer.
Ja.
So. Also, ne, das habe ich ja nun, ich gebe ja Lehrabende für Schiedsrichter.
Da kannst du die Szene mal aufnehmen.
Und wir haben heute Abend Lehrabend. Also, komm vorbei, 19:30 Kissdorf.
Auf gar keinen Fall.
Und dann werdet ihr sehen von, ich weiß nicht, 50 Leuten, die da sind. Wenn du dann fragst, ist das für euch Elfmeter oder nicht, werden sich, ich würde
49 sagen, ja sagen.
Ja, und dann stehe ich da halt und verteidige das Nein.
Ja, genau.
Nein. Natürlich, ich würde sagen, dass es ungefähr 40-10 ausgeht. Würde ich tippen.
Ah, okay.
Für den Elfmeter, klar, logisch.
Okay, also doch nicht mehr 75. Gerade waren es noch 70 bis 75, hast du gesagt. Jetzt ist schon
von 40 oder was?
Jetzt sind es schon 80. Von 50, wenn 80%.
Ich konnte jetzt nicht so schnell von 50 die 25% ausrechnen in dieser erhitzten Diskussion, die wir hier führen.
Okay.
Ich bitte um Nachsicht.
Okay, Nachsicht erteilt. Wechseln wir lieber das Thema.
Ja, geil. Über die Szene vom 0-1 haben wir jetzt auch noch nicht gesprochen.
Ja, nee, da will ich jetzt auch gar nicht mehr drüber sprechen. Das ist halt die Frage, ne? Ich meine, Fußball kultureller Code, aber da haben wir uns Samstag auch schon die Köpfe drüber eingehauen. Und da bist du mir dann fast an die Gurgel gesprungen, als ich geschrieben habe, dann ist Fußball kultureller Code ja wohl, wenn du den Elfmeter nicht gibst, dann darfst du das 0-1 auch nicht geben. Allein aus Fairnessgründen sozusagen, ausgleichende Gerechtigkeit. Macht man nicht. Weiß ich, aber das ist wie hier drei Ecken Elfer, wenn es drei strittige Elfmetersituationen gibt, bei denen du überlegen kannst, war das einer, war das keiner. Ich sag mal so, spätestens beim dritten zeigt ein Schiedsrichter auch auf den Punkt.
Ja, aber erstens, also im Vergleich der beiden Szenen hat Stieler das zweite vielleicht gesehen, weiß ich nicht, das erste nicht. Stringent ist es natürlich zu sagen, das erste Mal ist kein Ziehen und Hinschmeißen, also pfeife ich nicht. Dann
ja,
ist
ja,
das zweite auch kein Ziehen und
Hinschmeißen. Ja,
also
klar.
Ich finde nicht, dass sich das widerspricht. Ich kann trotzdem sagen,
beides außer, dass es falsch. Zweimal gegen den FC St. Pauli gegangen ist.
Ja, gut, das ist ein wichtiger Punkt. Und das führt natürlich auch zu diesem subjektiven, wir werden immer benachteiligt, Gedöns. Aber ich finde nicht, dass sich das komplett widerspricht. Und das wäre tatsächlich regeltechnisch interessant, und ich habe leider keine Antwort dazu, ist der kurzzeitige Ballgewinn des FC St. Pauli oder diese ganz kurzzeitige Klärungsaktion ausreichend dafür, dass es eine neue Spielsituation ist? Weiß ich nicht. Also, weil der Ball wird ja einmal nach vorne geschlagen, er verlässt ganz kurz den Strafraum. So, ich glaube nicht, also ich glaube, dass es noch dazu zählt und dass der VAR hätte einschreiten können. Ich will das nur mal einmal kurz erwähnt haben, weil ich mir nicht ganz sicher bin.
Ja, also ich glaube, Demet liegt zumindest noch, als Dortmund wieder in Ballbesitz kommt.
Ja, aber er steht dann ja schon wieder als, ja, also er
ja,
ist
aber
halt
er
wieder
kommt
da.
Nicht,
also,
er kommt nicht in die Position, nicht, in die er sein
ja,
muss, genau.
Ja, genau. So, und da würde ich auch sagen, also das kann man auf jeden Fall pfeifen, so. Und das ist absolut okay, das zu tun. Und auch da wäre jetzt mal spannend die Diskussion, weil es gibt ja dann den Punkt, wie heißt das, Missed Incident, also wo ein Schiedsrichter auf jeden Fall dann nochmal zur Review Area gehen sollte, wenn er den Vorfall einfach gar nicht wahrgenommen hat. Mhm. Also es wird ja unterschieden zwischen, er hat ihn wahrgenommen und beurteilt und kommt für sich zu der Auffassung, war kein Foul, und er hat es nicht gesehen. Das war
Moment
letzte
mal.
Woche.
Wenn er es nicht gesehen hat, dann hat er die Szene da beim Elfmeter ja auch nicht gesehen. Dann hätte er da ja auch rausgehen müssen, richtig?
Nicht müssen, also können. Also das ist, und da wird dann halt in der Kommunikation besprochen, hast du das gesehen? Da wird Stieler bei der ersten Situation ganz klar sagen, nee, habe ich nicht gesehen. Und dann muss der VAR für sich entscheiden, ob es für ihn reicht, Stieler rauszuschicken. So, und offensichtlich hat der VAR da entschieden, nee, reicht mir nicht. Ist für mich nicht klar falsch. So, warum auch immer. So.
Und wieso unterscheidet sich dieses NIS-Inzident dann von anderen Situationen?
Genau, ich kriege die Begriffe auch gerade nicht hin. Also, wir hatten doch letzte Woche den Elfmeter in Mainz für das Vergehen gegen Saad. Mhm. Und da wird Brüch, ne? Zweier? Wer war's?
Zweier.
Zweier hat gepfiffen und hat gepfiffen das Fußvergehen. VAR sieht das Ganze, sieht Fußvergehen, war gar nicht da. Hast du das Oberkörpervergehen auch beurteilt? Und da wird Zweier gesagt haben, nee. Und dann wird der VAR gesagt haben, gut, das Fußvergehen, definitiv falsch, kannst du sofort Schiedsrichterball machen. Oder geh raus, guck dir nochmal an, das, was du verpasst hast, nämlich das Oberkörpervergehen, schau dir das an, vielleicht reicht dir das für den Elfmeter, dann kannst du deine Entscheidung beibehalten. Und dann wird Zweier rausgegangen sein, sich das angeguckt haben, gesehen haben, okay, Fußvergehen war es wirklich nicht, Oberkörpervergehen reicht mir nicht, also kein Strafstoß. Und das wäre jetzt die Situation beim 0-1. Wenn Stieler das gesehen hat und für sich entschieden hat, nee, das reicht mir nicht, das Zerren gegen Nemet ist kein Foul, wenn er das im Spiel sieht, gibt es keinen Grund für den VAR einzugreifen. Wenn Stieler das nicht gesehen hat, dann müsste der VAR ihn darauf hinweisen. Ich weiß aber, dass die Eingriffsschwelle bei Oberkörpervergehen für den VAR noch mal deutlich höher ist als bei allen anderen Geschichten. Und deswegen kann es da sein, dass er da entweder gesagt hat, ich habe es gesehen und für mich war es nichts. Oder dass er es halt vielleicht, ja, wenn er es nicht gesehen hat, dann müsste der VAR halt sagen, ja, da war aber was, geh mal raus und guck's dir an. Ja, okay. Solange der Funk nicht offengelegt wird, werden wir das nicht ergründen können. Wir können genau. Alex Feuer hat mal fragen, aber ich befürchte, da werden wir auch keine rechtssichere Antwort bekommen.
Ja, aber
also so intern wird er dann nicht sprechen
wollen. Vor allem vor dem Hintergrund der Kommunikation, wie es sein könnte, erklärt sich mir immer noch nicht, warum dann bei dieser Situation um Weißhaupt da nichts passiert ist. Aber ist okay, wir reden jetzt schon seit über 20 Minuten über diese Schiedsrichterentscheidung.
Nochmal ein ganz letzter Satz dazu, weil der VAR dann gesagt haben wird bei der ersten Situation mit Weißhaupt, das reicht nicht. Das kann ja eine falsche Entscheidung sein, aber er hat das so entschieden. Sonst hätte Stieler rausgehen müssen. Punkt. Kann nicht anders gewesen sein. Oder er war wirklich in dem Moment Kaffee trinken, aber das glaube ich einfach nicht.
Das wäre so geil. Stell dir das mal vor.
Es gab doch letztens irgendein Spiel, wo das mal rauskam im Nachgang, dass die Entscheidung dann auch 5 Minuten gedauert hat, weil einfach 4 Minuten keine Kommunikationsleitung da war oder technische Probleme oder sonst irgendwas.
Ich weiß es mal, das hatte ich mal auch als Timo Schulz noch Trainer bei St. Pauli war, da weiß ich mal, dass eine Abseitslinie ewig gedauert hat, weil da die Technik komplett versagt hat.
Okay, gut. Ihr wisst Bescheid. Nächstes Thema.
Nächstes Thema. Du, die Themen werden nicht besser. Das wird nicht besser. Wir haben, wollte ein bisschen auf die Stimmung eingehen im Spiel und das frage ich jetzt mal offen an euch beide. Ich fand es bemerkenswert, also man hat es auf dem Platz durchaus gemerkt, dass das 0-2 steht und als das 0-2 gefallen ist, hat man die hängenden Schultern auf dem Platz gesehen. Was ich bemerkenswert fand, war, dass das auch auf den Rängen spürbar gewesen ist, dass es 0-2 steht. Und das war eine, ja, wie soll ich sagen, eine neue Qualität, also Qualität ja nicht unbedingt, aber doch doch fand ich sehr bemerkenswert, dass das dann auch wirklich, man hatte das Gefühl, alle sind sich sicher, okay, das wird hier heute nichts mehr, wir müssen hier jetzt sitzen bleiben, bis es endlich vorbei ist. Hattet ihr den Eindruck auch?
Ja. Nina. Also, ich fand die Stimmung jetzt auch nicht sonderlich gut, aber das war auch wegen meiner eigenen Stimmungslage zufolge.
Da kommen wir noch drauf.
Ja. Aber wenn, also als ich im Block war, weiß ich nicht. Ich habe da jetzt auch nicht so richtig, der Funke ist nicht so richtig übergesprungen.
Aber hattest du das Gefühl, in der Süd war es nach dem Tor schlechter als vorher? Sowohl nach dem 0-1 als auch nach dem 0-2?
Kann ich nicht so gut einschätzen, sage ich ehrlich, weil ich nicht so viel im Block stand, dieses Spiel. Aber naja, ich war erste Halbzeit 20 Minuten oder so drinne, da fand ich es ein bisschen besser als, doch, da fand ich das schon, war schon ein bisschen besser als zweite Halbzeit, als ich wieder da war, aber wie gesagt, da kommen wir gleich drauf.
Also, gegen gerade war nix, überrascht jetzt auch niemanden, war wirklich, wirklich wenig, also.
Aber auch die Wechselgesänge, ne?
Ja,
war auch. Da ist irgendwie nicht so viel angekommen.
Ja. Nee, es gab dann irgendwie mal einen kurz, das war aber noch vor dem 0-1, einen Wechselgang mit der Nord. So, da habe ich dann gedacht, okay, es war so ein bisschen so ein Aufbäumen und das Stadion wollte so ein bisschen, aber es war leider mit dem 0-1 war das komplett vorbei. Also ich weiß nicht, vielleicht lesen die Leute inzwischen auch zu viele Statistiken und wissen einfach, wenn wir 0-1 in den Rückstand geraten, ist das Spiel verloren.
Also so nämlich, die schlechte Stimmung, da sind wir doch für verantwortlich,
Mike. Ja, das habe ich heute auch gelesen, dass du schuld bist. Also nicht der Schiedsrichter ist schuld, sondern Tim.
Dass ich schuld bin? Wieso?
Du bist Teil des Problems, habe ich gelesen.
Oh, wo stand das?
Ja, in deinem Spielbericht im Blog, also als Kommentar. Du, Tim, bist Teil des Problems mit deiner positiven Sichtweise.
Mit meiner zu positiven Sichtweise,
Ja, da macht ihr mal Gedanken.
Die werden sich ja freuen.
Nicht immer die Schiris.
Ja, genau, die werden sich ja freuen über den Artikel, den ich noch in der Pipeline habe. Der ist bestimmt auch wieder viel zu positiv.
Ja, nee, also das ist ja so, dass spätestens mit dem 0-2 war das Ding durch. Also da hast du auf den Rängen einfach gemerkt, alles klar, das wird hier heute nichts mehr. Und auch auf dem Feld hat man das gesehen. Also wie du sagst, die Schultern gingen runter, fertig, aus. Das war mit dem 0-1 noch okay, aber mit dem 0-2 war der Berg, vor dem man da stand, zu hoch.
Ja, das fand ich schon bemerkenswert. Ne? Ich meine, gut, wir hatten jetzt auch, gab es schon mal ein Spiel, wo wir, gut, Heidenheim hat man 0-2 zu Hause verloren. Werder auch, stimmt. Werder war auch so Totengräberstück, muss ich leider mal so sagen, Totengräberstück.
Mainz,
eieiei, wir haben schon echt viel verloren zu Hause, ne?
Mehr als auswärts, ja.
Mehr als auswärts, ja. Genau, aber das ist auf jeden Fall etwas, was sich zwingend verändern muss für die letzten Heimspiele. Vielleicht bringt ja das Gefühl eines Freitagsabends Besserung, wenn es dann zum nicht ganz unwichtigen Spiel die TSG Hoffenheim ans Billandtor kommt, in 3 Wochen erst, weil wir haben ja noch die Länderspielpause zwischendrin und spielen ja auch nochmal in Wolfsburg. Dann schauen wir doch mal, lass uns mal ein bisschen überlegen, wo steht denn der FC St. Pauli jetzt? Ja klar, den Witz kannst du dir stecken, Mike, Platz 15, ich weiß. Aber wie ordnet man das denn jetzt ein, 4 Spiele in Folge verloren?
Gar nicht. Ja, darf zuerst.
Ja, müssen wieder was gewinnen, ne? Ha.
Also, sehr gut.
Langsam wird es mir auch ein bisschen zu eng.
Also es ist ja tatsächlich so gewesen, dass ich noch die Worte von Alexander Blessin im Ohr habe, der nach diesem 1-1 gegen Augsburg gebetsmühlenartig in dieser Medienrunde nach der Pressekonferenz gesagt hat, Leute, 21 Punkte werden nicht reichen. Das reicht nicht, das wird nicht reichen. Und in x verschiedenen Satzbaukonstruktionen das nochmal gesagt hat, das wird nicht reichen. Und alle haben gesagt, ja, wir haben, und dann hat irgendein anderer Hiopai hat Jacko gefragt, willst du jetzt hier europäisches Geschäft, wollt ihr nochmal angreifen, so ungefähr. Irgendwie so war das. Und ich denke halt so, ja, okay. 4 Niederlagen später, immer noch mit 21 Punkten, merkt man langsam, okay, man kann sich inzwischen sicher sein, das wird nicht reichen, 21 Punkte.
Ja, gut, wussten wir auch alle nach Augsburg schon. Also ist ja nun mal so. Und jetzt kann man aber trotzdem ja auch nochmal die Parallele zur Hinrunde ziehen. Da haben wir nach den Spielen gegen die bisherigen Gegner, glaube ich, hatten wir sogar weniger Punkte.
Genau, wir haben nur gegen Leipzig gepunktet und Freiburg gewonnen. Genau.
Also hatten wir 4 und jetzt haben wir
7.
Na siehste. Ich weiß gar nicht, was die sich alle so aufregen. Ja, nun, also es ist natürlich so eine Kopfsache, weil jetzt auch auf einmal die anderen anfangen zu punkten. Auf einmal gewinnt Kiel zum ersten Mal seit Vereinsbestehen ein Auswärtsspiel in der ersten Bundesliga. Solche Geschichten. Aber Herrgott, wir haben immer noch 4 Punkte Vorsprung. Es war uns allen klar, dass das nicht der Durchmarsch wird. Und ich verstehe halt, was mir bei der Diskussion tatsächlich so ein bisschen auf die Nerven geht, ist dieses, das muss man doch sehen, dass die Offensive verbessert werden muss. Ja, natürlich. Ja, du könntest aber noch nicht mit dem Budget argumentieren. Doch, natürlich muss ich das oder muss Tim das, weil wenn wir nicht in der Budgetsituation wären als Aufsteiger nach 13, 14 Jahren zweiter Liga, in der wir nun mal sind, wenn wir da zusätzlich zu der hervorragenden Defensive auch noch eine passable Offensive hätten, dann würden wir in Europa spielen. Und das ist einfach nicht realistisch. Ein Tod muss man sterben. Man kann sich entscheiden, das wie Kiel und Bochum zu machen und zu sagen, Hauptsache wir schießen ein paar mehr Tore. Ja, dafür fängt man aber dann noch mal mehr. Und das hilft ja auch nicht. Die stehen 4-5 Punkte hinter uns. Fertig, aus. Also ich kann dieses Gejammer und dieses Schimpfen über Blessin geht mir komplett auf die Eier, verstehe ich überhaupt nicht. So.
Nina, nach diesem Run von Mike übergebe ich das Mikro mal an dich.
Ja, ich gucke jetzt auch gerade auf die Tabelle. Also an sich, ich bin jetzt auch nicht sauer, dass Kiel gewonnen hat, weil wenn wir dann jetzt gegen Wolfsburg gewinnen, können wir auch noch Union überholen. Wenn Union so natürlich ja, genau. Die verlieren dann auch nochmal und Union ist dann in einer ganz großen Krise.
Aber die haben doch einen guten Trainer an der Seitenlinie, oder? Das kann was.
Ja. Ach, ich weiß auch nicht. Ich bin auch so ein bisschen, ja, gerade ist so ein bisschen der Elan so ein bisschen raus.
Ja, also was ich spannend fand, war die Stimmung in der Mixzone mitzubekommen, weil da war richtig, die war richtig schlecht.
Also gab es keine Wechselgesänge?
Richtig schlecht. Philipp Treu sprach gar von so einer bodenlosen zweiten Halbzeit, die man gespielt hätte. Das wäre mir viel zu krass. Hauke Wahl wollte auch, den habe ich lieber gar nicht angesprochen. Das haben andere gemacht und sich wahrscheinlich die verbale Schelle dafür gefangen. Und dann habe ich mit Elias Saad gesprochen. Der war natürlich auch entsprechend nicht gut drauf. Am eindrücklichsten fand ich aber das, was Jackson Irvine gesagt hat nach dem Spiel. Der hat so richtig, ja, schon fast so dramatisch, sodass man dachte, oh, Jacko, krass, dir geht das aber ganz schön nah. Der hat dann gesagt, ja, wir müssen irgendwie, wir müssen unbedingt eine Antwort finden, ganz schnell. Und das ist nicht, ja, mehr oder weniger nicht akzeptabel. Und wir haben jetzt noch 10 Spiele und da geht's um unser Leben, so ungefähr, hat er gesagt. Und müssen jetzt schnell Antworten finden. Und wir müssen auch, das hat er auch gesagt, wir müssen jetzt auch in dieser Woche mal harte Gespräche führen. So hat er es angekündigt. Ne? Also da im Team, die frisst das richtig auf, sozusagen diese 4 Niederlagen in Serie. Da würde ich ja fast sagen, das, was du gesagt hast, Mike, das stimmt natürlich. Und wir haben gegen Dortmund gespielt. Die spielen Dienstag Champions League Achtelfinale und da stehen sie nicht, weil sie irgendwie besonders gut aussehen oder so, sondern weil sie richtig gut Fußball spielen können und
obwohl sie so hässlich sind. So. Ja, genau.
Danke so. Und Marvin Duck spielt da geil. Egal. Genau, also Borussia Dortmund und die Plätze, auch wenn es Mainz, Augsburg und Leipzig dann sind, nicht Mainz, Augsburg, sondern Mainz, Freiburg und Leipzig, aber das sind die Tabellenplätze 4, 5 und 6. Das muss man halt auch mal festhalten. Ne? Die spielen alle, naja, einer von den dreien wird dann jetzt in die Champions League Quali dürfen. Quali? Nein, geht man nicht mehr. Man geht als Vierter direkt in die Champions League. Und das muss man halt auch einfach mal festhalten, auch wenn jetzt gerade Mainz und Freiburg, wenn das nicht danach klingt, ist es dann doch meilenweit entfernt, was Kaderqualität angeht, was finanzielle Situation angeht. Ne? Also da spielen einfach Spieler, die haben wahrscheinlich Gehaltsstrukturen, die sind mindestens mehr als doppelt so groß. Bei Freiburg würde ich sogar sagen, ich sag mal so, ich habe mal gehört, was Daniel Kofi-Schreder verdienen soll. Da sind mir fast die Ohren weggeflogen, weil ich dachte, oh, das, ja, okay, das ist weit, 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 weit über allem, was man jemals beim FC St. Pauli verdienen konnte. Und der wird nicht der Topverdiener sein. Da. Einfach nur, um das in Relation zu setzen. Und ja, klar, es gibt ein riesengroßes Gefälle in der Bundesliga. Und daran müssen wir uns alle immer noch gewöhnen. Dieses Gefälle und dieses, das ist halt einfach da. Und da können wir auch nichts gegen machen, außer dass wir immer wieder, so wie Alexander Blessin das betont, versuchen, an das Leistungsmaximum zu kommen. Und das wird auch in nicht jedem Spiel dafür automatisch sorgen, dass der FC St. Pauli das Spiel gewinnt oder zumindest einen Punkt holt, sondern es kann halt auch einfach sein, du kommst ans Maximum und schaffst es dann doch nicht. Was natürlich besonders ärgerlich ist, wenn du Phasen hast, und da kommen wir jetzt in den Bereich, wo man dann schon sagen muss, ja klar, das sind alles Teams, die die sind echt viel besser qualitativ. Aber was das Ganze besonders ärgerlich für mich macht, ist, dass du siehst, St. Pauli kann so ein Team sogar, so einen Gegner sogar dominieren. Mainz, Dortmund, erste Halbzeit. Und dann brechen sie so ein, ne? Und das heißt, wenn du sozusagen das Wissen hast, die können das, die können sogar besser sein als die hochbezahlten, hochbezahlteren Spieler. Wenn du das hast, dann ärgerst du dich natürlich doppelt drüber, wenn sie so ein Spiel dann trotzdem verlieren. Auf der anderen Seite, das war das, was Johannes Eggestein gesagt hat, auch Alex Blessin hat das gesagt, diese Spielweise, die sie in der ersten Halbzeit gebracht haben, auch gegen Mainz, das reicht, das kannst du nicht 90 Minuten spielen, sowas. Das schaffen die einfach nicht. Und Blessin hat auch nach dem Mainz-Spiel gesagt, das schafft auch kein anderes Team. Jedes Team braucht Auszeiten und muss dabei immer an Jürgen Klopp denken, der im Champions-League-Finale gegen Bayern 2013, da hat Dortmund so eine ganz krasse Druckphase gehabt und Kuba Błaszczykowski hatte irgendwie eine ziemliche Großchance. Und da hat er dann, als am Ende, ich meine, Arjen Robben hat irgendwie in der Wann 89. Minute das entscheidende Tor gemacht und Jürgen Klopp hat im Nachhinein im Interview, hat er mehr oder minder so geantwortet, dass er gesagt hat, ja, das Tor stört mich nicht so ungefähr, sondern mir war schon vorher klar, dass wir verlieren, weil wir in dieser einen Phase, wo wir wollten, kein Tor gemacht haben. Da hat er gesagt, wir haben in der Phase, in der, ich glaube, es war die Viertelstunde nach Wiederanpfiff, da wollten wir das 2-1 machen. So hat er es erklärt und haben es nicht geschafft und deswegen war das für ihn schon ja mehr oder minder logisch, dass man das nicht durchhält, so ungefähr. Und man muss das immer berücksichtigen bei sowas, dass auch so eine Spielweise wie St. Pauli in Mainz hatte oder Dortmund so lange kontrollieren, das funktioniert halt eben nicht über 90 Minuten. Was dann aber ärgerlich ist, ist, dass Johannes Eggestein in der Mixzone gesagt hat, ja, wenn wir da mal ein Tor machen würden in so einer Phase, dann führst du natürlich, dann kriegst du auch mehr Energie, mehr Selbstvertrauen und es ist tatsächlich so, St. Pauli ist 7-mal in dieser Saison in Führung gegangen. Immer spätestens ab der 30. Minute waren sie 1-0 in Führung und 6 Spiele davon haben sie halt auch gewonnen. Und das ist halt eben, wenn die in der ersten Halbzeit das schaffen, so ein Tor, so ein Spiel so zu drehen, so ein Tor zu machen, dann schaffen die es auch 90 Minuten lang, die Spiele so durchzuziehen. Wenn man sich die Spiele dann auch anguckt, ne, ich meine, Union Berlin, Heidenheim, da haben sie es halt. Genau das, was gegen Mainz nicht geklappt hat, das haben die halt 90 Minuten durchziehen können und da nichts zugelassen. Und das ist halt, ja, gegen Union vielleicht ein bisschen, aber das ist halt dieses, eine ganz schwierige Situation, in denen die sich gerade befinden. Und jetzt, großer Bogen, weil ich schon wieder einen viel zu langen Monolog schlage, zu dem Nachträger, den ich schreibe, das ist natürlich ein Teufelskreis, in dem du dich befindest. Wenn Johannes Eggestein sagt, wenn wir mal ein Tor machen würden, dann kriegen wir Selbstvertrauen und Energie. Du machst aber kein Tor, du verlierst immer, verlierst dann sozusagen dein Selbstvertrauen, auch um ein Tor zu machen. Das heißt, es ist sozusagen so eine Negativ, so ein Teufelskreis, in dem du dich reinbewegst. Und da musst du irgendwie rausbrechen. Irgendwie musst du schaffen, da jetzt rauszukommen aus diesem Ding. Und da fand ich es eben extra bemerkenswert, dass es etwas ist, was man wirklich lange, lange, lange nicht bei den St. Pauli-Spielern gesehen hat, dass nach diesem 0-2 gegen Dortmund, dass da die Schultern so runterhängen. Dass du gemerkt hast, okay, die gewinnen hier heute nicht mehr. Und die haben es auch nicht mehr richtig, also ja klar, die haben es in Einzelaktionen noch versucht und am Ende noch mal ein bisschen. Aber du hast richtig gemerkt, okay, das wird hier heute nichts mehr. Die können versuchen, was sie wollen, aber das wird hier heute nichts mehr. Und das fand ich, da musst du gegen anarbeiten. Weil dieses, wenn du das verlierst, diesen Glauben daran, dann wird es, glaube ich, schwierig. Und das ist gerade, glaube ich, so ein ganz großes Thema, dass du so ein Problem mit dem Selbstvertrauen bekommen kannst, wenn du sowas auch nicht richtig einordnest, so Niederlagen. Ne? Du kannst dich natürlich drüber ärgern, aber du musst es halt echt richtig einordnen, sonst wird es irgendwann ganz schwierig.
Ja, aber es bleibt ja dabei, nichts kann Siege ersetzen. Punkt. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Und da gehört halt dieses 1-0 in Führung gehen hinzu.
Absolut. Die Frage ist, was machst du jetzt? Ne?
Einfach in Wolfsburg mal ein Tor schießen.
Ja, genau. Einfach mal ein Tor schießen. Mach das doch einfach mal. Man muss es einfach nur mehr wollen.
Wir verkomplizieren diesen Sport auch total.
Ja. Einfach mal schießen.
Ja. Aber es ist ja jetzt die Frage, war das jetzt nur in Mainz und gegen Dortmund, wo sie jetzt am Anfang sehr offensiv standen? So ist halt die Frage, ob das jetzt, und also wenn man jetzt merkt, das hat jetzt 2 Spiele nicht geklappt, lohnt es sich das dann so taktisch gegen Wolfsburg auch zu machen?
Ja, ist eine gute Frage. Das ist, also finde ich sogar eigentlich die schwierigste Frage, weil Was könntest du, also was wären denn die anderen Optionen? Ne? Du hast halt ein Team, Mike hat das ganz gut zusammengefasst, finde ich. Du bist defensiv, stehst du sicher, aber auch nicht so sicher, dass du sagen kannst, okay, wir stellen uns hier nur hinten rein und gucken mal, was passiert. Aber wenn wir uns hinten reinstellen, spielen wir auf jeden Fall 0-0. Das hat ja die letzten Male nicht geklappt. Ne? So gegen Freiburg war es ja zum Beispiel so, dass du gemerkt, okay, vorne, das wird irgendwie gar nichts. Aber du hast es auch nicht geschafft, dann einfach so ein Spiel 0-0 ausgehen zu lassen, sondern hast das dann noch verloren. Und ich weiß nicht, ob man dann sagt, oh, wir stellen uns erstmal hinten rein und warten erstmal ab und dann setzen wir lieber die Nadelstiche ab der zweiten Halbzeit, weiß ich nicht. Also, naja, Johannes Eggestein hat das halt relativ klar gesagt, vielleicht ist es auch in der Mixzone und er ist noch aufgeregt und Adrenalin und so und dann sagt er vielleicht Sachen, die gar nicht, die gerade ganz gut passen in den Mund hinein oder in das Mikrofon der ReporterInnen. Aber er hat halt ganz klar gesagt, wir haben eine anstrengende Spielweise, eine herausfordernde Spielweise, die brauchen wir aber auch. Und so ein Tor gibt uns die Energie, das auch durchzuziehen. Das heißt, das spricht ja schon eher dafür, dass man sagt, okay, wir wollen hier ein Tor schießen, damit die Brust wieder breiter wird. Und ja. Also, ja, weiß ich nicht. Wolfsburg halte ich auch für einen super gefährlichen Gegner übrigens. Mhm. Also, so richtig geil ist das nicht alles momentan.
Nee. Ja, geile Gegner gibt es nicht in der Liga, ist halt so. Also, es ist, ich glaube auch, der Punkt ist, du musst als FC St. Pauli in der Liga in jedem Spiel 120% geben, um irgendwie auf Augenhöhe zu spielen.
Ja, ich meine,
vielleicht gegen Kiel, so, oder?
Genau,
gegen
also.
Bochum. Und das kannst du nicht 34 Spieltage machen. Und das kannst du auch nicht 90 Minuten in jedem Spiel machen.
Genau, aber die Frage ist, oder das, was St. Pauli besser hingekriegt hat in den Spielen, die sie gewonnen haben, ist, dass sie selbst in den Phasen, in denen sie nicht super hoch und intensiv gespielt haben, weil sie Auszeiten brauchten, dass sie die sozusagen, dass sie es da sozusagen geschafft haben, das so zu verwalten, dass das eben gehalten hat. Ich denke an Hoffenheim zum Beispiel. Da haben sie es geschafft, das so zu verwalten. Vielleicht lag das auch am Gegner, keine Ahnung. Es sind ja auch blöde Situationen, es sind so absolut scheiß Gegentore, ne? Das Ding in Mainz davon war sie, scheiße, wie oft passiert denn das? Und wenn sie Mainz da nicht trifft, ey, ja, irgendwann hätte es dann geklingelt, ne? Kurz danach wurde gewechselt. So, wenn davor schon ein frischer Spieler reingekommen wäre, dann hättest du da vielleicht nochmal in Umschaltmomenten ganz anders gedacht. Und ich meine, ja klar, ob das ein Foul war oder nicht, das Tor von Dortmund, ja, kann man sich auch drüber unterhalten. Und dann Freiburg wird das so blöd abgefälscht und so. Und pff, das ist alles so immer so, ja, sind ja so richtige Scheiß-Gegentore halt.
Aber auch so Tore. Gegen Dortmund bin ich mir sicher, wenn das Tor nicht fällt, das hat sich 5 Minuten früher angedeutet. Also selbst wenn er das wegpfeift, dann machen die 5 Minuten später ein anderes. Also da.
Und das ist wieder ein interessanter Punkt. Genau, das ist wieder ein interessanter Punkt, weil du hast das gegen Mainz auch gemerkt, dass sie tiefer gefallen sind. Ne? Also da ist St. Pauli tiefer gefallen und gegen Dortmund war es ja auch so, dass sie dann tiefer gefallen sind. Aber diese Phasen braucht das Team auch immer noch, dass sie so ein bisschen tiefer stehen und da so ein bisschen leiden müssen, aber dass sie es dann auch so ein bisschen aushalten. Und mal schaffen sie es nicht. Dortmund hätte mit jeder Minute mehr riskieren müssen, was ja nicht nur Nachteile bringt. Aber das hatten sie im Hinspiel auch schon das Problem, dass wenn da so ein Team wie Dortmund 5, 6 Mal auch die Bälle dann aus dem Halbfeld reinschlagen kann, dann ist halt irgendwann die Murmel auch drin. So. Und aber, ja, genau. Gute Frage, Nina, weil keine Ahnung, ob es da eine Lösung gibt für. Ich glaube, es ist einfach, ja, wie Mike sagt, du musst immer an das Leistungsmaximum kommen und dann musst du, das ist nicht das Einzige, was du brauchst in der Liga, ne? Du musst ans Leistungsmaximum kommen, um dich überhaupt für 3 Punkte zu empfehlen. Und dann brauchst du aber auch noch teilweise beim Gegner, einen Gegner, der das nicht an sein Leistungsmaximum kommt.
Ist anders. So. So, dafür, dass wir über das Spiel gar nicht reden wollten, sind 48 Minuten ganz okay.
Wir haben ja dieses große, diese Einordnung, was ist jetzt, wo geht's hin für den FC St. Pauli, haben wir ja natürlich jetzt gemacht, weil wir haben ja alle drei, sind uns ja einig, ruhig bleiben und drin bleiben. Ne?
Ich habe 2 Sachen bei Max Jakob Ost im Rasenfunk gehört, die ich ganz spannend fand. Einmal, Manager denken viel zu viel vom Stande des 0-0 aus. Und ich glaube, das ist etwas,
hab ich auch gehört.
Das ist etwas, was ich jetzt gar nicht auf St. Pauli und Andreas Bornemann beziehen will. Der macht aus dem, was ihm zur Verfügung steht, einfach das Beste, ist alles super. Ich glaube, der FC St. Pauli momentan in der Phase, wie er ist, spielt viel zu sehr vom Stande des 0-0 aus. Das ist jetzt ein wahnsinnig toller Satz, den ich, glaube ich, erklären muss, weil er gibt so wenig Sinn. Wir spielen die ganze Zeit so, dass wir das drehen müssen auf 1-0, um das Spiel erfolgreich zu gestalten. Und in dem Moment, wo es nicht mehr 0-0 steht, wo wir diese Chance haben, nicht mehr haben, das 1-0 zu erzielen, in dem Moment ist für uns das Spiel verloren. Und das ist der ganz große Punkt, weil wir können super dagegen halten, wir können super verteidigen, aber in dem Moment, wo wir in Rückstand geraten, ist das nicht mehr da. Wir müssen dann selber aktiv werden, wir können das nicht mehr aus dem Umschaltspiel heraus machen. Und das können wir nicht. Und das ist auch okay, dass diese Qualität einfach fehlt. Das ist so als Aufsteiger. Du kannst nicht alle Mannschaftsteile herausragend besetzen. Wenn das auch noch wäre, würden wir woanders stehen. Aber es ist einfach für uns das Problem. Wir müssen von diesem 0-0 heraus denken und hoffen, dass wir irgendwie das auf 1-0 drehen. Und wenn das nicht passiert, ist alles scheiße. Zweite Sache.
Ja.
Habe ich vergessen. Was wollte ich noch sagen?
Im Rasenfunk.
Ja.
Das fand ich auch. Ich habe es auch gehört, das mit dem von 0-0 ausgeplant. Das fand ich auch spannend. Und gebe Max da auch total recht. Ja, das haben die wenigsten. Aber ich meine, wer kann sich einen Kader leisten, der auf mehrere Spielsituationen ausgearbeitet ist? Und es gibt ja so diesen Typ Last Chance oder jetzt nochmal alles nach vorne werfen, Stürmer mit Andreas Albers, gibt es ja eigentlich. So, ich habe jetzt 20 Sekunden Denkphase verpasst, Mike, aber...
Ah, hat nicht gereicht, ich komme nicht mehr drauf. Vielleicht fällt mir später ein. Egal, weiter.
Weiter im Text. Dann gucken wir mal in den Redaktionsplan und haben festgestellt, dass nach dem Spiel Borussia Dortmund ist schon raus. Da hat Yannick sich wieder mit Cedric unterhalten, der auch auf der Pressekonferenz war. Ich ihn aber nicht. Ich habe so schlechte Laune gehabt nach dem Spiel. Ich habe richtig schlechte Laune gehabt.
Du hast keine Frage gestellt. Daran habe ich sofort gewusst, dass du schlechte Laune hattest. Und das war ja noch, bevor wir uns per WhatsApp über Schiedsrichter unterhalten haben.
Ja, ich habe richtig schlechte Laune. Ja, es gibt halt so, ich komme dann auch nicht. Man denkt ja immer so, ja, professionell weiterarbeiten und so. Aber ich habe dann auch keinen Bock gehabt. Niko Kovac, der sich da, Entschuldigung, auf der Pressekonferenz dafür total feiert, dass er vom Dreier auf Vierer Aufbau von hinten umgestellt hat, wo man dachte so, Alter, dass die Lösung haben schon drei Teams vor dir gefunden. Warum machst du Hohlkopf das, Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht gesagt, warum machst du das nicht von Anfang an? Und wenn du das erst zur zweiten Halbzeit machst, dann ist das nicht herzlichen Glückwunsch, Herr Kovac, richtig entschieden, sondern meine Güte, fällt dir das jetzt erst auf? Das ist so eine Aktion. Und ja, dadurch ist St. Pauli vielleicht tiefer gefallen, vielleicht auch nicht. Blessin hat gesagt, nee, da sind wir nicht tiefer gefallen durch und so. Aber da hatte ich keinen Bock drauf. Als der damit angefangen hat, da habe ich schon, ich habe mir auch so eine halbe Frage dazu notiert, weil mir das natürlich auch gefallen ist, dass sie das umgestellt haben. Aber dann habe ich auch gedacht, nee, das stelle ich nicht. Weil dann hätte er nochmal gesagt, ja, das war genau die richtige Aktion und damit haben wir das Spiel auch gewonnen, hatten mehr Abschlusssituationen, bla bla. Hatten sie ja nicht. Also die hatten ja nicht mehr Abschlusssituationen dadurch. Die haben einmal den Ball da reingemurmelt.
Fange ich schon wieder an mit dem Spiel. Ich soll dich auf jeden Fall von Eva Kaller grüßen. Die habe ich nämlich gestern bei der U23 getroffen. Und die fragte mich erstmal ganz besorgt, was denn mit dir los sei, dass du keine Frage gestellt hättest. Sie steht ja schon immer extra bei dir, weil sie weiß, Dr. Eckhardt hat den Zugriff auf die erste Frage. Und dann stellst du die erste Frage nicht und die zweite Frage nicht. Und dann ist die Pressekonferenz vorbei. Eva hat sich wirklich Sorgen gemacht.
Ja. Ja, ich habe einfach keinen Bock.
Ich habe gesagt, du warst schlecht gelaunt. Ja,
da wusstest du ja auch schon.
Genau, so, also Nachdreher kommt. Was kommt noch?
Nachdreher kommt, genau, da befasse ich mich mit dem Thema Teufelskreis, Selbstvertrauen und so. Ne? Genau. Dann haben die ersten Frauen verloren, leider, gegen Holstein Kiel. Da kommt der Spielbericht.
Ja, heute.
Heute, also heute ist Montag, 16.51 Uhr gerade. Yep. Dann möchte ich gerne, also so gerne mache ich das gar nicht, aber es ist halt einfach eine Erinnerung, die sicher viele teilen, als der FC St. Pauli das letzte Mal in Wolfsburg gespielt hat. Das war nämlich 2011. Das war ein sehr, 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 sehr bitteres Fußballspiel. Da würde ich gerne ein bisschen historisch drauf zurückblicken. Nicht, weil ich irgendwie das, weiß ich auch nicht. Ich will das einfach machen. Also weil
erklär
einfach
gar nicht erst.
Ja, genau.
Felix Magath als Stichwort reicht schon.
Ich schreibe da einfach zu. Und spätes Gegentor als zweites Stichwort.
So, genau. Und dann haben wir den 8. März. Das ist ein spezielles Datum. Nina, erzähl.
Ja, ich schreibe gerade einen Artikel zum 8. März, feministischer Kampftag. Ungefähr so, ich bin noch nicht ganz fertig, aber es dreht sich so um Fußball und Männlichkeit und Frauen im Fußball, was wir als Fans erleben, was auch der Frauenfußball wieder durch die Männlichkeit im Fußball als allgemeinen Sport, was da die Männlichkeit so verursacht, dass da auch der Frauenfußball darunter leidet ungefähr.
Und können wir damit nach 50 Minuten jetzt aufklären, warum du schlechte Laune hattest am Samstag?
Ja, wie das Schicksal so will, ich war ja sowieso schon, ich habe euch ja vorher schon gesagt, ich will zum 8. März gerne was schreiben. So, und wie das Schicksal das so will, kriege ich natürlich am Samstag volle Ladung nervige Männer im Millerntor-Stadion ab. Genau, ich war für die Choreo, für den Schwenker, mit dem Schwenker auf dem Sitzplatzbereich. Ja, und da ist es natürlich dann, kommt es manchmal dazu, dass die Leute ein bisschen ungeduldig werden. Ist ja auch irgendwie verständlich, wenn man so ein bisschen ins Spiel rein mit einer Fahne da steht, okay. Aber anstatt einfach zu fragen, hey, wie lange stehst du denn hier mit der Fahne noch, höre ich von hinten nur ein Spätzchen reicht auch mal mit der Schwenkfahne, und da habe ich mich schon umgedreht und gesagt, nenn mich bitte nicht Spätzchen. Dann kam ein, wie soll ich dich denn sonst nennen? Fahnentante oder was? Und ja.
Scheiße, ey,
dann sind bei mir auch, ist bei mir alles ein bisschen durchgebrannt, und ich bin, habe ihn nochmal angemotzt, dass er mich respektieren soll, bin wütend die Treppen wieder runtergegangen mit meinem Schwenker. Zur Halbzeit nochmal hoch, versucht nochmal mit zwei Freundinnen ihm zu erklären, was denn sein Fehler war. Er war sehr uneinsichtig und hat sich nicht entschuldigt. Und genau daraufhin wurde er aber auch aus dem Millerntor-Stadion geworfen, nachdem er auch noch weitere fragwürdige Kommentare geäußert hat.
Vom Ordnungsdienst.
Vom Ordnungsdienst, ja, ja.
Okay, bevor wir Gerüchte streuen.
Ich habe ihn nicht persönlich aus dem Millerntor-Stadion geschmissen. Nee, das war schon der Ordnungsdienst dann am Ende. Ja, und deswegen war mein Spieltag am Samstag ordentlich ruiniert. Deswegen habe ich eigentlich so gut wie nichts vom Spiel mitbekommen. Ja, das war ein bisschen nervig und hat mich dann auch natürlich den Rest des Abends beschäftigt.
Ja, absolute Scheiße. Kann man nicht anders sagen. Gut, dass es einen Ordnungsdienst gibt, der die Situation so dann auch aufgreift. Ich würde mal die These wagen, dass es viele Ordnungsdienste gibt, die da nicht drauf reagieren und auch nicht das Hausrecht sozusagen und die Stadionordnung so durchsetzen, wie es dann da passiert ist. Und tut mir total leid für dich, dass du sowas da erleben musst. Hast du das schon häufiger mitbekommen oder solche Situationen gehabt im Stadion?
Also ich so direkt nicht persönlich. Also wenn, dann habe ich eher so Kommentare mal abgekriegt, die ich dann einfach ignoriert habe oder wo ich dann einfach nur, das war aber dann auch nicht im Stadion, sondern eher so danach so ein, keine Ahnung, so ein Lächel doch mal oder so sowas, ne? Kriegt man schon manchmal ab von auch einfach fremden Männern. Das ist, also der wäre ja auch ein fremder Mann da in der Situation. Also keine Ahnung. Alles sehr
unverständlich. Ja, Respekt, dass du den nicht, aber,
genau, das hab ich,
nicht körperlich ausfallend geworden bist.
Ja, nee, zum Glück nicht. Aber ich musste ihn, also ich bin auch ganz froh darüber, dass ich es geschafft habe, ihm verbal zu sagen, ey yo, so geht das nicht und das lasse ich nicht mit mir machen.
Ja. Genau.
Naja.
Gut, und solche und ähnliche Geschehnisse und generell die ganze, alles, was damit zusammenhängt, was auch für Frauen ansonsten im Fußball eben zu erdulden ist, in Anführungsstrichen, negativ besetzt, darum geht es dann in dem Artikel.
Ja, genau. Das ist ganz gut zusammengefasst.
Genau, der wird noch flankiert von einer Podcast-Sendung von Debbie, die ja 2022, glaube ich, zum ersten Mal die Female St. Pauli Stories am 8. März eben veröffentlicht hat und seitdem auch jährlich an dem Datum immer eine Folge veröffentlicht. Und die kommt dann auch.
Oh, ganz besonders, habe ich schon mit ihr drüber gesprochen. Ich habe ihren Fragenkatalog schon gesehen. Alter Falter.
Verraten
wir nehmen bestimmt zwei Tage auf.
Verraten wir, wer zu Gast ist? Nee, tun wir nicht.
Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht, aber ich habe den Fragenkatalog schon gesehen. Das war auf jeden Fall so ein Fragenkatalog, der Schriftgröße 4,5 auf 8 Seiten oder so. Also da war viel, viel drin. So, also ganz so war es natürlich nicht, aber es war auf jeden Fall so, dass ich das durchgelesen habe und gedacht, ja, okay. Mike und Nina und ich, wir würden uns über diese Fragen, wenn wir die durchgehen würden, dann würden wir 2 Tage aufnehmen müssen. Auch wenn die Fragen uns natürlich, ist ja auch egal. So.
Ja, vor allem, wenn man nicht weiß, um wen es geht. Also freut euch drauf, das wird eine gute Folge, da bin ich mir sicher. Dann vor dem Spiel.
Vor dem Spiel, ja, genau, macht Michael mit...
Ich habe es eigentlich auf, jetzt habe ich nur gerade den Tab. Mit Dennis vom Wölferadio. Wird aufgenommen am 4., das ist der Dienstag und dann auch an dem Dienstagabend noch veröffentlicht.
Genau, dann erscheint wahrscheinlich, lass mal überlegen, Nina, machst du zum Mittwoch dann deinen Artikel oder mache ich zum Mittwoch Wolfsburg 2011?
Ja, also ich schaff's zum Mittwoch oder Donnerstag. Ich denke mal, morgen sitze ich auf jeden Fall noch einen Tag dran und dann mit Korrigieren und so.
Ja, okay. Dann halten wir uns das offen. Also Mittwoch oder Donnerstag dein Artikel und ich mache noch was zu Wolfsburg 2011. Dann ist am Donnerstag die Pressekonferenz vor dem Spiel. Da sage ich schon mal, ich bin nicht da, diesen Donnerstag bei der Pressekonferenz. Nur damit sich Eva keine Sorgen macht. Ich werde nicht da sein und auch keine Fragen stellen. Genau, Vorbericht erscheint dann trotzdem am Freitag.
Sehr wohl. Und am Samstag fahren wir dann ja schon los. Wer fährt hin?
Ich fahre hin.
Tim nicht.
Ich fahre nicht hin. Nein, ich bin auf einer Geburtstagsfeier einer meiner Verlobten. Genau. Da kann ich nicht sagen, ich fahre nach Wolfsburg.
Und wie, ohne da jetzt zu sehr in die Details zu gehen, verfolgt man auf so einer Geburtstagsfeier das Spiel?
Vor Start der Geburtstagsfeier.
Ach so.
Verfolgt man das Spiel. Aber man kann es nicht so verfolgen, dass man mit Abpfiff sagt so, ciao, ich hau jetzt ab aus Wolfsburg, ich bin jetzt rechtzeitig wieder in Hamburg.
Okay, na gut. Ja, also ich fahre auch hin, möchte die Erinnerung an 2011 positiver besetzen in diesem Gästeblock und deswegen schauen wir mal.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, an alle, kommt gut durch die Woche und wir hören uns nächste Woche wahrscheinlich wieder. Montag, vielleicht am Sonntag. Nee, Montag. Wir werden sehen. Das wird wieder eine sehr spontane Zeitfindungsaktion, so wie es jeden Montag momentan ist.
Kriegen wir hin. Bis dann. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao, ciao.